Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, 9. April, 7.07 Uhr. Zum letzten Mal heißt es Zeit für Stand jetzt.
Für diese Woche hoffe ich, oder?
Ja, klar,
war das jetzt
natürlich
eine versteckte Absage?
Nein, okay. Da wollte ich jetzt natürlich, dass alle aufhören und denken, war's, aber gut, du hast es gleich aufgelöst, sehr gut.
Also, es ist Zeit für den ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm, und mit dir.
Mit Malte Asmus, genau, und ihr seid auch dabei, schön, finde ich das.
Denn wir haben auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ja, wir tippen für euch gleich den 28. Spieltag der Bundesliga.
Und wir sagen, das sind die Konsequenzen aus der Verschiebung der French Open.
Unser Experte äußert sich gleich dazu. Außerdem hören wir Ruderass Oliver Zeitler, der berichtet nämlich über seine EM-Vorbereitung und seine Olympiaziele.
Außerdem gibt's wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den sportgeschichtlichen Highlights des heutigen Tages.
Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ja, und der junge Mann, nee, mittlerweile ist er gar nicht mehr so jung, der kommt auch noch zu Wort. Ihr habt ihn vielleicht an der Stimme erkannt später bei den Geburtstagskindern. Da wird er dann nochmal in Erscheinung treten. Aber vorher treten wir in Erscheinung, denn wir haben ja nicht nur die Dreierkette, sondern wir haben ja auch noch eine Frage des Tages für euch. Sebastian Vettel, der hat den Lockdown letztes Jahr überbrückt. Nicht so wie seine Kollegen, die sind hauptsächlich Simulatorrennen gefahren. Er hat was anderes gemacht. Er hat sich praktisch betätigt. Er hat ein Praktikum auf dem Biobauernhof gemacht.
Naja, vielleicht ist er dann vorher auch auf so einem Trägersimulator gefahren. Also er beschäftigt sich viel mit Ökologie und gesunder Ernährung. Das wusste man schon, aber es ist so ein Kerninteresse von ihm. Generell auch bis in die Landwirtschaft offensichtlich. Und er war auf einem Biobauernhof und hat das Ganze sich mal aus der Nähe angesehen und eben auch selbst mitgearbeitet. Das hätte ich ihm so nicht zugetraut, gebe ich zu.
Nee, ich auch nicht. Vettel als Praktikant in der Landwirtschaft. Das ist eine Leidenschaft, die ich auch nicht geahnt hatte. Aber guter Stoff für eine Frage des Tages, denn welche Leidenschaften anderer Sportstars haben uns auch überrascht, sind uns immer verborgen geblieben? Nehmen wir uns doch mal 2x40 Sekunden Zeit, um diese Frage zu beantworten. Was ist uns da denn so besonders aufgefallen?
Also ich hätte zum Beispiel das von ihm nie erwartet. BVB-Star Axel Witzel hat einen großen Faible für Wein, hat in der Heimat in Belgien eigenen Rotwein mit dem Namen Parcelin Vin de Vite produziert und der soll auch jetzt noch ausgebaut werden, diese ganze Leidenschaft. Gareth Bale ist Waliser, nicht verwunderlich, dass der gerne Golf spielt. Pete Sampras, der ehemaligen Weltranglisten-Erste im Tennis, hat Handicap 3, auch der spielt ausgesprochen gut, fast schon Profiniveau. Profigolferin Michelle Wie ist Hobbymalerin, aber der Grund ist schräg, es weckt dunkle Gefühle in ihr und macht sie dann glücklich. Und dann guck mal ganz kurz noch in den USA zu Larry Fitzgerald. Der ist Wide Receiver bei den Arizona Cardinals. Der ist Fotograf, bereist deshalb viele, viele Länder, über 100 waren es bisher und verdient damit auch Geld. Und Jimmy Graham von den Chicago Bears, der ist Freizeit-Stuntpilot.
Oho. Okay, der muss ja auch beruflich ab und an mal fallen und ein Fall Guy, das ist ja das Wort für Stuntman in den USA, passt dann vielleicht ganz gut, aber ist schon sehr halsbrecherisch.
Oh, Wahnsinn, verrückter Vogel.
Dann gucke ich doch mal auf meine überraschenden Hobbys, beziehungsweise die Hobbys, die mich bei Fußballern und Sportlern überrascht haben. So zum Beispiel bei Kevin De Bruyne, der ist Kapitän bei Man City. Warum? Na gut, er ist Führungsspieler, kann gut kicken, aber er ist es sicherlich auch, weil seine Plätzchen genauso gut sind wie seine Pässchen. Backen ist nämlich seine große Leidenschaft, der bringt gerne mal Kuchen mit in die Kabine. Paulo Dybala von Juve, der ist verspielt, wenn es mit dem Ball zur Sache geht, aber privat auch, der spielt nämlich gerne mit Lego. Und Fußballkollege Alexander Kull, der spielt gerne mit PS-Monstern, aber nicht wie der normale Durchschnittsfußballer mit teuren Sportwagen, sondern mit Treckern, mit Traktoren. Da sind wir wieder bei der Landwirtschaft. Der hat nämlich auch einen Bauernhof und baut zum Beispiel Mais an. Aber am meisten überrascht war ich, als ich las, dass Bayerns Javier Martinez auch schriftstellerisches Talent besitzen soll, offenbar auch ziemlich einfallsreich ist, was Plots angeht. Er hat nämlich mal erzählt, dass er als Teenager angefangen hatte, ein Buch zu schreiben. Und die Handlung dieses Buches soll angeblich nahezu 1:1 den Tributen von Panem entsprochen haben. Also bevor es die überhaupt gegeben hat. Und deshalb war er wohl ziemlich überrascht, als er im Kino saß, sich den Film angeguckt hat und seine Handlung da auf der Leinwand plötzlich gesehen hat. Ob das jetzt Wahrheit oder Dichtung ist, keine Ahnung. Ich habe es gelesen und war doch sehr überrascht.
Ja, bin ich jetzt auch. Vielleicht haben sie ihn beklaut.
Also er soll gesagt haben, man hat mir meinen Computer geklaut.
Ja, siehst du? Siehst du, sag ich dir. Und das ist zum Bild. Jetzt kann er wieder diese Geschichte kann er aufschreiben und dann hat er einen Krimi geschrieben.
Tja.
Ja, also das wäre für die Karriere nach der Karriere.
Aber wusstest du, dass ich eigentlich der Erfinder des Doppelpass bin?
Nee, das wusste ich auch
ja,
nicht.
Ja, 1992 beim Spaziergang mit dem Hund kam mir mal die Idee, warum gibt es denn eigentlich keinen Presseclub für Sport? Ich habe es niemandem erzählt, aber irgendwer hatte dann offensichtlich die gleiche Idee.
Oh Gott, kannst du dich da im Nachhinein nicht noch was, also...
Na, was soll ich da machen? Ich hatte damals keinen Laptop, das gab es damals noch nicht. Auf meinem Amiga 600 oder auf dem C64 habe ich dazu nichts geschrieben und da hätte auch keiner irgendeine Festplatte klauen können, weil hat der Ding ja nicht.
Ach, vielleicht gibt es irgendjemanden, der dir da helfen kann. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der einen Tipp hat, was das Patentrecht angeht oder sowas. Ich meine, schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung zu diesem Kriminalfall in der Geschichte des Malte Asmus. Oder vielleicht habt ihr ja auch irgendwie ein kurioses Hobby eines Sportlers entdeckt. Unter 0331 298 5028, 0331 298 5028 könnt ihr uns sehr gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Beginnt sie aber bitte mit Stand jetzt, dann mit eurem Namen und dann her mit den Informationen. Malte ist euch dankbar.
Stand jetzt, aktuell.
Dann gucken wir doch mal voraus auf den 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Was steht so alles auf dem Programm? Heute geht es ja schon wieder los mit dem Freitagskick zwischen Bielefeld und Freiburg.
Boah, das ist eine Partie, wo man sagen kann, ich kann es verstehen, wenn der ein oder andere sie verschlafen will. Die Hausherren auf der Bielefelder Alm, ich meine, das ist 9 Heimniederlagen. Das ist eigentlich totaler Murks und ich könnte mir auch vorstellen, dass es diesmal wieder eine setzt. Allerdings ist Freiburg ein Lieblingsgegner. 4 Siege hat die Arminia gegen die Freiburger eingefahren, so viel wie gegen kaum eine andere Mannschaft außer Bayer Uerdingen, die es jetzt schon nicht mehr gibt. Also von daher könnte es klappen, aber ich glaube es nicht.
Auf der Alm, da gibt es kein Punkt, würde ich mal sagen. Also zumindest nicht für die Bielefelder. Ich sag mal, die Freiburger gewinnen das irgendwie mit 2:1.
Ja, ich denke auch. Also ich setze jedenfalls auf Freiburg.
Und dann geht es ja am Samstag weiter mit Bayern gegen Union. Also die Bayern, da ist ja mehr so ein letztes Aufgebot dann, was sich da aufmacht, um zu Hause Union zu empfangen.
Ach, Mann, 7 Stammkräfte fehlen. Hansi Flicks 200. Bundesligaspiel, 51 als Trainer. Und ansonsten hat er natürlich auch noch ein paar andere als Spieler mit dabei gehabt. Also das, ob das ein Feiertag für ihn wird, weiß ich nicht. Ich kann mir allerdings nichts anderes vorstellen. Ich glaube, dass die Offensive bei den Bayern weiter so gut funktioniert. Aber hinten müssen sie halt mal die Bude dicht halten. Hinspiel gab es ein 1:1. Die Bayern gewinnen das, 3:1.
Aufs Köpfchen kommt es bei dem Spiel an. Das sind die beiden torgefährlichsten Teams der Liga, wenn es um Kopfbälle geht. Bayern hat schon 15 Tore, Union 12. Also kann was gehen. Aber Sorgen macht mir Thomas Müller, weil der gegen Union noch nie getroffen hat und auch noch nie einen Assist beigesteuert hat. Das riecht nach Totalausfall.
Das wird sich jetzt ändern. Der ist heiß wie Frittenfett. Wenn du den gesehen hast, wie er gegen Paris gespielt hat, wie er wieder auf dem Platz gearbeitet und auch verbal gearbeitet hat. Wenn 7 fehlen, spielt er für 3. Wenn du so einen hast, hast du eigentlich keine Sorge, der treibt das Spiel trotzdem an.
Dann glaube ich auch an den Sieg, also an einen Heimsieg der Bayern. Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg, das ist ja ein Spitzenspiel.
Riechst du es auch?
Ja.
Es riecht nach Champions League.
Ich dachte, du riechst jetzt nach Wolfsdunk oder irgendwie so.
Nach Wolfsdunk oder nach Adler? Nein.
Heißt also, das nicht Wolfslosung?
Wolfslosung?
Ja, ist das nicht die Notdurft des Tieres, irgendwie Losung im Jägerdeutsch? Ich bin da nicht so bewandert, deshalb.
Na, ich auch nicht, du. Also ich kann jetzt bei den Adlern von der Eintracht, kann ich sagen, es ist Vogelschiss. Alles klar, aber mehr weiß
gut,
ich
das hätte ich auch gewusst.
Also ich wollte sagen, es riecht nach Champions League. Die beiden, die könnten sich da richtig oben festsetzen und dazu braucht es eigentlich, wie soll ich sagen, ein Unentschieden würde den beiden, glaube ich, durchaus reichen, denn wenn sie den Abstand so ein bisschen nach unten halten könnten, in Wolfsburg sind die Remis-Könige der Liga, ja? Also von daher.
Ja, ich könnte auch mir vorstellen, 1:1 geht's aus.
Ja, und da könnten, glaube ich, beide mit gut leben. Ja.
Das glaube ich auch. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo Wolfsburg ein Tor schießen wird, weil die letzten 16 Duelle gegen Frankfurt haben die Wölfe immer getroffen. Also von daher wird es passen.
Es ist ein vielversprechendes Ding. Ich finde, dass darauf können sich die Fußballfans in dieser Saison wirklich freuen. Ich glaube, das wird ein toller Kick.
Dann freuen wir uns vielleicht auch auf Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Das 1800. Bundesligaspiel für Gladbach und für Hertha könnte es, wenn sie denn ein Tor schießen, das 1800. Bundesligator geben.
Hertha muss mal jetzt, also es wäre ein wichtiger Punkt gegen den Abstieg, muss man sagen, denn die stecken da doch weiter drin, als man das vorher so gedacht hätte. Und da ist jetzt Gladbach nicht unbedingt auch der Wunschgegner, der da ins Olympiastadion kommt. Ich muss sagen, Gladbach gerade so wieder so ein bisschen im Aufwind nach zwei Siegen, gut, einer davon gegen Schalke, geschenkt, aber trotzdem muss man sagen, ich könnte mir fast vorstellen, dass das für Hertha ganz, ganz schwer wird.
Ich glaube auch, Gladbach gewinnt. Also das wird ein souveräner Auswärtssieg.
Das glaube ich auch. Gucken wir mal auf die Partie Werder gegen Leipzig.
Ja, gerne. Also Werder guckt da nicht so gern drauf, ne?
Nee, gegen kein Team haben sie schlechter ausgesehen, muss man sagen. Keine andere aktuelles Bundesliga-Team haben sie so eine schlechte Bilanz wie gegen RB Leipzig. Von 9 Duellen wurden 6 verloren, nur 2 gewonnen. Aber auch die Leipziger haben so mit ihren Sorgen zu leben vor dieser Partie.
Beide ja noch heiß im Rennen, was einen Pokalsieg angeht.
Das stimmt allerdings, ja. Die beiden spielen jetzt also praktisch das Vorspiel zum Pokal-Halbfinale, muss man sagen. Aber RB hat natürlich, der Nagelsmann hat schon das Problem, dass er die Jungs jetzt ein bisschen aus sich heraus antreiben muss. Ne? Der Zug Meisterschaft scheint abgefahren zu sein. Jetzt müssen wir mal gucken, dass sie sich trotzdem noch die Stimmung hochhalten da in Leipzig.
Ich glaube aber, die Leipziger werden gewinnen.
Ja, das glaube ich auch. Die sind einfach zu stark. Ja. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also deswegen gewinnen die Leipziger, ja.
Stuttgart gegen Dortmund. Ein Auswärtsspiel, das riecht eigentlich nach Haaland-Toren. Der hat 14 seiner letzten 15 Treffer immer auswärts geschossen.
Ja, aber ob das jetzt ausgerechnet gegen den VfB Stuttgart gelingt, wir erinnern uns an das Hinspiel, da gab es eine richtige Klatsche gegen den VfB Stuttgart. Ja. Das hätte man so nicht erwartet.
Eine mit 5-1. Folgen, ne?
Ja, und Lucien Favre, der durfte danach die Koffer packen. Also der saß wahrscheinlich schon auf gepackten Koffern, aber da hat man dann jetzt gesagt, komm, wir helfen dir zur Tür. Mhm. Ja, also das hat es fast zum Überlaufen gebracht.
Und Kalajdzic, der Stuttgarter Torjäger vom Dienst, der wird ja auch schon gehandelt als möglicher Haaland-Nachfolger. Mal gucken, was da kommt, ob der sich tatsächlich dann auch empfehlen kann. Und bei Dortmund weiß man ja nie. Die haben ja jetzt in der Bundesliga auch schon zweimal in Folge nicht gewonnen. Jetzt auch bei City verloren, obwohl sie Applaus dafür gekriegt haben. Aber wer will schon Applaus eigentlich für die Niederlage haben? Den will man eigentlich für einen Sieg haben. Ich sag mal, es gibt ein 2-2.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Der VfB Stuttgart seit 6 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. 4 Siege, 2 Remis. Warum nicht noch ein Remis? Stuttgart für mich eine der erstaunlicheren Mannschaften in dieser Serie jetzt gerade. Und Dortmund hat es längst nicht gewonnen. Ich gehe mitten in Unentschieden.
Dann gehen wir auf den Sonntag. Schalke gegen Augsburg. Huhuhuhu. Oh mein Gott. Ja, also.
Ja, gut. Zur besten Kaffee- und Kuchenzeit. Ich glaube, das sollte man vorziehen. Oder?
Das Spiel der Mannschaft mit den wenigsten Torschüssen der Liga, das ist Augsburg gegen die Mannschaft, die am meisten zulässt.
Ja, also von daher, was willst du da sehr erwarten?
Nix. 0-0.
Ja, vielleicht 0-0. Aber ich glaube sogar, dass Augsburg das gewinnt. Schalke kommt mit dem Po nicht hoch und da ist auch Augsburg kein Aufbaugegner.
Dann gucken wir aufs Karneval-Derby. Köln gegen Mainz. Oder auch Abstiegskampf pur.
Da entscheidet sich meiner Ansicht nach jetzt ganz viel auch, was die Mentalität innerhalb des Teams angeht. Ich glaube, dass Mainz das Ding gewinnen wird. Und ich glaube, dass Mainz sich damit ein bisschen auch von der Mentalität her, von dem Gefühl innerhalb der Mannschaft noch weiter befreien wird aus diesem Abstiegskampf. Die stecken immer noch drin, aber es ist trotzdem eben, ich glaube, Mainz gewinnt das in Köln.
Gehe ich mit. Ich hatte neulich die Frage gestellt gekriegt, wer von beiden steigt denn eher ab? Und da habe ich gesagt, Köln steigt eher ab. Also von daher muss ich mit den Mainzern halten, um nicht Adenauer-mäßig zu sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Also, da bleibe ich bei. Und wir haben noch ein Montagsspiel. Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Ja, 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 ja.
Ja, ja, kann man machen, ne? Aber muss man jetzt nicht. Also freuen wir uns für Sebastian Rudi. Der steht beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen vor seinem 250. Bundesliga-Einsatz für die TSG. Ja, das ist jetzt schon mal ein bisschen Applaus wert. Aber ob es das Spiel wird, weiß ich nicht so richtig.
Dann geben wir den Applaus. und machen selbst einfach mit der nächsten Rubrik weiter. Lassen wir das Spiel einfach. Da können wir am Montag sonst vielleicht nochmal drauf gucken, wenn sich was ganz Aktuelles tut hier bei uns bei Stand jetzt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
Die French Open 2021 haben gestern einen neuen Termin bekommen. Sie starten jetzt erst am 30. Mai und damit eine Woche später, als ursprünglich geplant worden war. Warum das so ist und welche Auswirkungen das auf den Tenniszirkus haben wird, darüber schlaut uns jetzt unser Tennisexperte Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast auf. Andreas, warum wird denn um eine Woche geschoben?
Ja, die Verschiebung kommt, weil die französische Regierung Ende März einen vierwöchigen Lockdown angeordnet hatte. Präsident Macron hatte damals in seiner Ansprache davon gesprochen, dass Mitte Mai wieder halbwegs normales Leben möglich wäre, beziehungsweise dass sie sich das wünschen würden. Da die Qualifikation aber für die French Open schon am 17. Mai gestartet wären, hatten sich die Verantwortlichen der French Open dazu entschlossen, das Ganze um eine Woche nach hinten zu verschieben. Hintergrund ist natürlich auch der Wunsch des französischen Tennisverbandes, Tickets zu verkaufen. Man hat gerade erst den Center Court umgestaltet, ein Dach darüber, die ganze Anlage ist modernisiert worden. Also das muss auch wieder reinkommen, das Geld, was ausgegeben worden ist. Und die Hoffnung wird durch die einwöchige Verschiebung größer. Also wie schrieben es die Organisatoren auf ihrer Website? Maximizing the chances. Und darum geht es.
Aber wie kommt denn das jetzt bei den Veranstaltern der folgenden Turniere an? Das zieht doch dann bestimmt einige terminliche Umplanungen auch bei denen nach sich. Es gibt ja Turniere in Stuttgart oder Halle zum Beispiel, die ja dann auch irgendwo davon betroffen sein werden.
Betroffen von dieser Verschiebung sind erstmal die ATP-Turniere in Stuttgart und Rosmalen. In Rosmalen gibt es auch ein WTA-Event sowie das WTA-Turnier in Nottingham, die jetzt auf einmal in der zweiten French Open-Woche stattfinden würden. Die Veranstalter in Wimbledon hatten schon bekannt gegeben, dass die Rasensaison dieses Jahr nur 2 Wochen dauern wird und ab dem nächsten Jahr zur 3-wöchigen Vorbereitung zurückkehren wird. Das würde bedeuten, dass die Turniere in Stuttgart, Rosmalen und Nottingham abgesagt werden würden. Die Turnierdirektion des Mercedes Cup in Stuttgart will aber prüfen lassen, ob das Turnier nicht doch stattfinden kann und hat schon Gespräche angekündigt mit ATP sowie den Partnern und Sponsoren. Für Halle bedeutet das erstmal nichts. Es findet jetzt in der Woche nach dem Finale der French Open statt. Die Organisatoren dort haben aber angekündigt, es findet komplett ohne Zuschauer statt. Auch die WTA-Turniere in Berlin und Bad Homburg, die in diesem Jahr ihre Premiere feiern sollen, haben durch diese Verschiebung erstmal nichts zu spüren bzw. keine Auswirkungen.
Was bedeutet das für die Spieler, gerade mit Blick auch auf Wimbledon, das ja schon kurz darauf dann stattfinden soll?
Für die Spielerinnen und Spieler ändert sich, glaube ich, erstmal nicht viel. Es ist eine Woche Pause vor den French Open für die Hauptfeldspielenden. Die, die in die Qualifikation müssen, haben auch eine Woche mehr Vorbereitung. Und die Vorbereitung auf Wimbledon fällt in diesem Jahr dann zwar kürzer aus, aber das ist nichts, was man nicht kennen würde. Bis 2014 war die Pause zwischen French Open und Wimbledon ganz regulär nur 2 Wochen. Und dann wurde erst noch eine dritte Woche dazwischen geschoben, die jetzt halt von Stuttgart, Rosmalen und Nottingham besetzt wird.
Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast hier auf meinsportpodcast.de zu den Auswirkungen der Verschiebung der French Open um eine Woche. Danke dafür. Und damit ihr in Sachen Tennis immer up to date seid, abonniert am besten Chip and Charge mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wir haben sportliche Geburtstagskinder des Tages und wir sagen euch, was am heutigen Tag in der Sportgeschichte passierte. Dazu gibt's die Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Daniel Deuser ist unser Top des Tages. Der deutsche Springreiter ist nämlich die neue Nummer 2 der Weltrangliste. Auf diesem Platz hat er sich durch seine jüngsten Erfolge in den USA verbessert. Dort gewann er im Rahmen einer mehrwöchigen Turnierserie in Florida gleich 3 große Preise. Und wo wir schon bei starken Deutschen hoch zu Ross sind, Isabelle Werd ist natürlich in der Dressur auch weiterhin die klare Nummer 1. Deuser und die deutsche Reiterinnen allgemein einfach top.
und einfach Flop des Tages sind, wenn man da überhaupt noch von Fans sprechen kann, sagen wir lieber Deppen aus dem Umfeld von Schalke 04. Die haben den langjährigen Vorstand Marketing Alexander Jobst und dessen Familie anonym angefeindet und sogar massiv bedroht. So sehr, dass die Polizei Jobst sogar geraten habe, die Schalker Geschäftsstelle nur noch bei Tageslicht zu verlassen. Das schreibt die WAZ zumindest. Als Konsequenz wird Jobst jetzt sein Amt bei Schalke am Saisonende niederlegen. Kritik an seiner Arbeit darf sein, muss sogar sein, aber Bedrohung und Anfeindung, nee, das gibt's nicht, das geht viel zu weit. Deshalb unser Flop des Tages und das ist noch sehr milde von uns dann bewertet.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern und wir haben stellvertretend auch ein paar sportliche Geburtstagskinder herausgepickt.
Er hatte sich vorhin schon bei uns in die Sendung reingeredet, quasi am Anfang, aber jetzt ist er richtig dran. Thomas Doll feiert nämlich heute seinen 55. Geburtstag. Als Spieler war Doll zeitweilig am Rande der Weltklasse sogar. Kickte unter anderem für den HSV, für Lazio und die deutsche Nationalmannschaft. Mittlerweile ist Doll ja Trainer. Mit dem HSV hat er mal Champions League gespielt. Dortmund hat er vor dem Abstieg gerettet. Und er blieb vor allen Dingen auch mit diesem Satz in Erinnerung.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, ansonsten gab es für ihn als Trainer in Deutschland relativ wenig zu lachen, vor allem nicht bei Hannover 96. 2019 ging er mit den Niedersachsen in Liga 2 runter. Erfolgreicher, Andreas, war im Ausland.
Ja, allerdings zum Beispiel beim zypriotischen Erstligisten Apoel Nikosia. Mit denen spielte Doll Europa League und gewann auch den Supercup dort. Und in Ungarn wurde Doll, was soll man sagen, da hat er für Aufsehen gesorgt. Er wurde Meister, dreimal Pokalsieger und Trainer des Jahres 2016.
Und ein weiteres Geburtstagskind ist Linda Kiesabaka. 52 wird sie, die ehemalige deutsche Leichtathletin. Ihr Spezialgebiet waren der 400- und 800-Meter-Lauf und ihren sportlichen Höhepunkt hatte sie bei Olympia 96 in Atlanta. Dort gewann Linda Kiesabaka die Bronzemedaille mit der 4x400-Meter-Staffel.
Bei unserem nächsten Geburtstagskind, den hätten wir fast schon vorne in unsere Frage des Tages mit aufnehmen können, wenn man denkt, ehemaliger Spitzensportler mit besonderen Hobbys. Also er war sehr, sehr erfolgreich in der Sportart alpiner Skiläufer, ehemaliger österreichischer Spitzenrennläufer Mario Matt. Matt war insbesondere im Slalom sehr, sehr stark. In der Disziplin wurde er auch Olympiasieger, zweifacher Weltmeister. Trotzdem ist er immer auf dem Teppich geblieben, wobei das den Österreichern auch so ein kleines bisschen im Blut liegt. Da haben wir ja das ein oder andere Beispiel. Das sind immer zünftige und gute Jungs. Also er saß nicht in der Karriere hoch zu Ross, aber jetzt im Nachhinein tut das. Der Pferdeliebhaber besitzt ein eigenes Gestüt, auch ein Hobby, beziehungsweise jetzt mittlerweile ja auch, glaube ich, wenn er das Ganze züchtet, auch ein neuer Wirtschaftszweig für ihn. Das hätte ich so nicht erwartet. Wir sagen alles Gute zum 42. Geburtstag.
Und natürlich nicht nur den genannten, sondern allen sportlichen und nicht sportlichen Geburtstagskindern des Tages alles Gute für das neue Lebensjahr.
Heute in der Sportgeschichte.
Es ist der 9. April und wir schauen zurück, was passierte so alles Sportliches an diesem Tag.
Leo Durocher, ein ehemaliger Baseballspieler, nach seiner Spielerkarriere, da hat er bei den Brooklyn Dodgers das Manageramt übernommen und in seiner Amtszeit gewannen die Dodgers dann einmal die National League und wurden dreimal Zweiter. Aber dieser Durocher, der eckte aufgrund seiner forschen Persönlichkeit häufig an. Und er wurde heute vor 74 Jahren auch gesperrt. Er hatte nämlich Kontakt zu Buchmachern und anderen dubiosen Persönlichkeiten in der Szene. Da soll wohl nicht alles so ganz sauer gewesen sein.
Historisches ereignete sich auch beim 14. US-Masters-Turnier 1950. Jimmy DeMarret stellte einen neuen Rekord auf mit 2 Schlägen. Vor dem Australier Jim Ferrier wird er der erste dreimalige Masters-Champion.
Und negative Schlagzeilen gab es heute vor 32 Jahren von Mike Tyson. Ein Parkwächter bat Tyson, sein Auto doch mal bitte wegzufahren. Und da drehte Iron Mike durch, schlug den Wächter und bekam eine Anzeige wegen Körperverletzung. Allerdings wurde die Anklage später wegen mangelnder Beweise fallen gelassen. Hat er Glück gehabt.
Interview.
Heute startet im italienischen Varese die EM der Ruderer und vor dem Start des Turniers haben die Kollegen vom Sportinformationsdienst SID mit Deutschlands Top-Einer-Ruderer Oliver Zeitler gesprochen, der immer noch mit gemischten Gefühlen an die EM von vor einem Jahr zurückdenkt. Platz 4 war für ihn ein dann am Ende nicht zufriedenstellendes Ergebnis gewesen.
Also ich habe mich letztes Jahr schon gut in Form gefühlt, zwar kein Vergleich zu diesem Jahr, dieses Jahr muss ich sagen, ich bin deutlich stärker als letztes Jahr. Die EM, das war dann irgendwie so ein so ein nicht vorhersehbares Ereignis, dass das dann doch noch stattfindet. Ich habe meine Saison am 31.07. pünktlich zum eigentlich geplanten Olympiafinale damals beendet gehabt. Bin dann nochmal eine Abschlussbelastung hier gefahren und bin dann erstmal in Urlaub gegangen. Und wenn dann 5 Wochen nach dem Urlaub dann eine EM als das große Ereignis stattfindet, dann ist man halt da nicht ganz so auf der Höhe. Und dann war es auch ein bisschen unglücklich, wie das alles gelaufen ist. Deswegen würde ich sagen, dass ich ein Jahr geschenkt bekommen habe jetzt.
Aber für dieses Jahr war dann die EM 2020 allerdings auch noch wichtig, macht Zeitler deutlich.
Für mich war das einfach so ein extrem motivierendes Ereignis dann im Nachhinein, weil ich mir gesagt habe, das möchte ich nicht nochmal haben.
Wie hat er sich denn jetzt auf die EM vorbereitet, anders als in den letzten Jahren?
Ich habe nicht viel geändert. Ich habe halt einfach härter trainiert. Das ist ein Punkt. Und wir haben uns auf so ein paar Punkte bei der Technik jetzt konzentriert, die den Zug einfach auch bei schwierigen Bedingungen etwas lockerer werden lassen, sodass ich mich nicht komplett zuziehe. Und das hat bisher ganz gut geklappt. Jetzt muss man es natürlich im Wettkampf auch zeigen, was man im Training geübt hat und was sich im Trainingslager mehr jetzt auch angeeignet hat.
Und was muss man bei der Strecke in Varese besonders beachten?
Ja, also Varese ist ein offener See. Das heißt, da kann es auch schwierig werden, wenn der Wind von der falschen Seite kommt. Aber dem müssen wir uns stellen. Und da bin ich jetzt eigentlich auch ganz positiv. Wir haben in Italien, jetzt in Sabaudia, auch mit allem Möglichen zu kämpfen gehabt. Besonders mit im Motorboot rasenden Italienern. Und die sind auf jeden Fall schlimmer als so natürliche Wellen. Ja, das waren Begleitboote dann halt von größeren Booten und dann ging es da auch ordentlich mal zur Sache, sodass dann das Boot auch mal vollgelaufen ist so ein bisschen.
Aber vor allem soll es dann bei Olympia natürlich alles gut über die Bühne gehen. Schwingen da manchmal auch Gedanken bei ihm mit, dass die Spiele vielleicht erneut abgesagt werden könnten?
Also ich mache mir eigentlich weniger einen Kopf, weil die Situation ist so, wie sie ist und jetzt haben sie natürlich schon die Zuschauer ausgeladen, die Internationalen. Das ist natürlich jetzt schade, aber für uns Athleten ist es halt wichtig, dass es stattfindet. Und eigentlich war die Aussage ja jetzt auch ganz klar. Die Frage ist nicht, ob sie stattfinden, die Spiele, sondern wie. Dass man da jetzt Abstriche machen muss aufgrund der Situation, ist klar. Aber das nehmen wir alle hin, denke ich mal, wenn wir dafür unsere Olympischen Spiele, unseren Olympischen Wettkampf haben können.
Klingt so ein bisschen nach Olympia um jeden Preis. Keine Angst, sich vor Ort eventuell mit Corona infizieren zu können?
Also ich glaube, dass wenn man sich so an die Abstandsregeln hält und wirklich jetzt nicht da extensiv die Nähe zu irgendwie anderen Teams sucht und sich da extrem vermischt, dann sollte es eigentlich kein Problem sein.
Und wie groß sieht Zeitler das in Anführungsstrichen Problem der Corona-Impfung?
Es heißt ja, dass man sich eine Woche danach nicht wirklich gut fühlt oder belasten kann. Das habe ich schon alles gehört. Deswegen muss natürlich dann so eine Impfung für Sportler auch zum richtigen Zeitpunkt sozusagen gegeben werden.
Wie steht es um die Impfbereitschaft bei Oliver Zeitler selbst?
Mittlerweile habe ich natürlich so eine Form, die ich jetzt nicht mehr vor Olympia verlieren möchte. Und so eine Virusinfektion, wenn die schief läuft beim Sportler, besonders beim Ausdauersportler, dann wirft einen das halt zurück und das ist langsam jetzt uneinholbar. Deswegen wäre ich mittlerweile auch bereit, mich impfen zu lassen für den sportlichen Erfolg.
Oliver Zeitler im Gespräch mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID. Vielen Dank an die Kollegen.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf das Sportwochenende. Es ist allerhand drin, allerhand dran. Ein bisschen was haben wir schon besprochen, aber hier sind weitere Tipps.
Ja, Fußball-Bundesliga und alle anderen großen Ligen spielen auch und im Unterhaus geht's auch, ne?
In der zweiten Fußball-Bundesliga zum Beispiel mit dem HSV gegen Darmstadt heute Abend.
Und wir haben die BBL und die Euroleague, also ganz viel Basketball dann auch am Wochenende, heute Abend zum Beispiel Barcelona gegen Bayern.
Und die Deutsche Eishockeyliga spielt am Wochenende ganz viel Eiszeit, also?
Darts, die Premier League läuft weiter und...
Ah, und Golf, die Masters in Augusta. Am Sonntag steht der Sieger fest, aber Zwischenergebnisse, Malte, damit sollten wir uns zurückhalten. Das macht keinen Sinn.
Nee, wie sagt der Golfer so schön, du kannst ein Turnier am Donnerstag verlieren, aber du kannst es nicht gewinnen. Daher warten wir es einfach ab am Montag bei Nur Golf. Da kriegt ihr natürlich alles rund ums Masters.
Ja, und bis zum Sonntag gibt's dann natürlich auch die Ruder-Europameisterschaft. Neben Oliver Zeitler ist dann natürlich auch der deutsche Achter eine große Medaillenhoffnung.
Selbstverständlich. Eine Bank in Sachen Medaillen für das deutsche Team im Rudern, der große Achter. Da gibt es auch eine schöne Doku über Karl Adam, den Vater des Ruderachters, bei uns auf meinsportpodcast.de. Schaut mal in den Sportplatz, da kriegt ihr vom letzten Jahr noch eine Folge. Also solltet ihr finden. Bisschen suchen, aber das ist eine dreiteilige Serie sogar. Also da kriegt ihr einiges zu diesem Thema geboten und uns bieten wir wieder Montag an.
Ja, ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da und dann starten wir gemeinsam wieder in die neue Woche mit vielen, vielen Themen. In der Zwischenzeit hört gerne mein Sportpodcast.de, Malte hat es gerade angesprochen, da findet ihr vieles, auch Historisches, wir haben eine ganze Menge zusammengetragen oder abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns Sterne bei iTunes, also dann läuft der Hase.
Historisches und Hysterisches und natürlich Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir sagen bis Montag Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Sehr schön. Und jetzt ein Käffchen, ne, zum Start.
Selbstverständlich.
Mensch,
hab ich so viel. Ich habe da noch so ein altes Pimento-Cheese-Sandwich. Meinst du, das kann man heute noch essen?
Ja. Also wenn man den ganzen Tag, wir haben ja eh Lockdown, da bleibst du eh zu Hause.
Oh, das stimmt.
Und im Zweifelsfalle ist der Weg nicht weit.
Bis Montag geht's wieder.
Ich hoffe, Malte, ich hoffe.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.